Guten Morgen. Die großen Themen der Klassik für den Weg zur Arbeit mit Axel Brüggemann.
Heute ist Mittwoch, der 3. Juli und ich freue mich über einen ganz besonderen Gast. Ich freue mich über einen Gast, der euch helfen könnte. Und zwar, wenn ihr denkt, ey, vielleicht habe ich gerade die Nase voll hier, wo ich bin, gehe ich doch woanders hin. Könnte er euch helfen. Oder wenn ihr denkt, am Theater, da wollte ich schon immer mal arbeiten, könnte euch helfen. Und der Mann, mit dem ich gleich rede, er hat dem Theater Regensburg geholfen, zum Staatstheater zu werden. So wird es nämlich übernächste Spielzeit sein. Der Mann, von dem ich rede, heißt Matthias Schloderer. Er ist kaufmännischer Direktor in Regensburg und er sucht für sein neues Staatstheater natürlich neue Arbeitskräfte. Arbeitskräfte und zwar so ziemlich in allen Abteilungen des Theaters im wunderschönen Regensburg. Aber das ist gar nicht so einfach und genau darüber möchte ich mit ihm reden. Wie schwer ist es für Theater geworden, Fachkräfte zu finden, Personal zu finden, das bereit ist, die nicht immer ganz einfachen Arbeitszeiten und die vielleicht nicht üppige Bezahlung am Theater zu akzeptieren. Ja, und dann will ich natürlich mit Matthias Schloderer darüber reden, was es für ein Theater bedeutet, wenn es zum Staatstheater wird. Ich freue mich, dass er heute Morgen da ist. Guten Morgen, Herr Schloderer.
Guten Morgen, Herr Brüggemann.
Sie sind auf dem Weg zum Staatstheater, aber haben das Problem aller Theater, nämlich Sie brauchen Personal. Wie gestaltet sich das momentan bei Ihnen in der Personalabteilung?
Genau, also wir freuen uns, dass wir Staatstheater werden dürfen ab der Saison 25/26. Mhm. Wir haben dafür eine Stellenplananalyse gemacht und haben identifiziert, in welchen Bereichen wir insbesondere wachsen sollten. Mhm. Jetzt gibt's in 2 Wochen eine Verwaltungsratssitzung, in der der Stellenplan final bestätigt wird. Mhm. Und wir haben aber parallel uns jetzt schon auf die Suche gemacht. Und da wird's dann gehen, in Summe in den nächsten 1-2 Jahren, vielleicht 25 bis 30 Stellen, die hier neu besetzt werden müssen. Und das geht wirklich ganz quer über die Abteilungen, sei es zusätzliche Assistenzen, sei es die Einführung einer Orchesterdirektion, sei es eine Transportabteilung, die dringend eingeführt werden muss. Und da drücken wir uns nun die Daumen, dass wir das tatsächlich auch besetzt bekommen.
Also alle Stellen, die es gibt, könnt ihr übrigens alle auch abrufen auf Backstage Classical oder natürlich direkt auf der Seite des Theaters. Reden wir gleich noch drüber. Aber Herr Schloderer, wir hören aus allen Theatern, es ist gar nicht so leicht, Personal zu bekommen. Egal, ob es ums KBB geht oder ob es um den Beleuchter oder die Beleuchterin geht, ob es um die Maske oder um irgendwas geht. Die Gründe sind alle auf dem Tisch. Die Arbeitszeiten sind, sagen wir mal, nicht unbedingt familienfreundlich. Die Bezahlung ist im Vergleich zur Privatwirtschaft eher mittelmäßig. Was am Ende auf der Habenseite steht, ist großer Ruhm und vielleicht viel Spaß. Reicht das nicht mehr?
Also ich bin nach wie vor davon überzeugt, dass der Job am Theater wirklich ein fantastischer Job ist. Also ich bin ja selbst von diesem Virus angefickt.
Das sagen Sie als Kaufmann wohlgemerkt, ja?
Ja, ich bin Betriebswirt und ich war auch schon mal in der freien Wirtschaft aktiv und habe mich da doch bekehren lassen.
Wieder zu den Verrückten zurückzugehen.
Ja, aber es ist doch auch ein wirklich fantastisches Produkt, was wir haben. Wir verkaufen ja hier keine Atomkraftwerke oder irgendein ungesundes Zeug, sondern wir erfinden hier unser, ich nenne es jetzt mal Produkt betriebswirtschaftlich hier gefühlt alle 4 Wochen neu. Also das ist doch eine fantastische Innovation und Kreativitätsgrad, den wir hier auf der Bühne haben. Und bei 100 Stellen haben wir gefühlt 80 verschiedene Berufsbilder hier im Haus. Also ich glaube, jetzt erster Schritt, wir können uns auch selber etwas besser verkaufen. So schlimm ist es auch nicht. Mhm. Aber Sie haben es schon angesprochen, es gibt dann so 1-2 Entscheidungen, die muss man treffen. Also Sie haben das Thema Arbeitszeit genannt. Also die Gastronomie hat dasselbe Problem oder in der Pflege oder wenn es um Busfahrerinnen und Busfahrer geht. Natürlich. Es sind halt, man ist doch zu Abendzeiten und am Wochenende aktiv. Ja, das ist quasi auch nicht in allen Berufsfeldern übrigens am Theater. Aber das muss man schlucken und auf der anderen Seite können, glaube ich, auch Theater und wir selbst daran arbeiten, dass der Job trotzdem ein besserer wird. Mhm. Jetzt ist ja, ich weiß nicht, ob Sie es gehört haben, heute wurde ja frisch oder ich glaube gestern der Tarifvertrag gekündigt von GdBA und BFFS. Und das, obwohl, glaube ich, da ein paar richtig gute Modelle schon auf dem Tisch liegen. Und also was Arbeitszeit angeht, was Planbarkeit angeht, dieser NV Solo, der sieht ja Teilzeit bisher noch gar nicht vor. Hm. Ja, und da gibt es jetzt eigentlich gute Modelle.
Muss man die Leute kurz mitnehmen? Also sie verhandeln schon seit Monaten, wenn nicht sogar Jahren, über neue Tarifverträge, in denen es eben um Arbeitszeiten und so weiter und so fort geht. Jetzt wurde der Tarifvertrag gekündigt. Was heißt, es kann dann ab, ich glaube, Anfang nächsten Jahres auch Arbeitskämpfe geben an den Theatern. Ja, also ihnen als Theater wird gedroht, mehr oder weniger, dass sie da jetzt zu Potte kommen. Das macht die Situation ja jetzt erstmal nicht einfacher, oder?
Nee, das macht es nicht einfacher, aber ich hoffe einfach, wenn sich der Staub jetzt gelegt hat, dass man sich die konkreten Modelle ansieht und es da einfach vorangeht. Da ist wahrscheinlich der Bühnenverein noch der bessere Ansprechpartner, aber gibt es tatsächlich jetzt auch Modelle, in denen Teilzeit auch möglich vereint wird. Ja, und es hat sich im NV-Bühne ja auch viel getan, was Thema Mindestgage und Einstiegsgage zum Beispiel angeht.
Wir hatten vor kurzem Carsten Broster, den Vorsitzenden des Bühnenvereins, hier im Podcast, und der hat auch gesagt, dass es an vielen Theatern ja überhaupt schon Regelungen gibt, die über den Tarifvertrag hinausgehen. Ist das bei Ihnen auch so, dass Sie sich überlegen müssen, wenn Sie dieses ganze Personal jetzt als Staatstheater haben, wie kriege ich die Leute denn? Ich glaube, im DSO oder irgendwo hat jemand gesagt, es gibt schon für die Presseleute ein Lastenfahrrad geliehen. Man gibt da ganz unterschiedliche kreative Ideen. Was ist denn Ihr Ziel oder was bieten Sie den Leuten denn an?
Also es ist natürlich jetzt eine schwierige Situation, weil man könnte eine Dienstvereinbarung machen am Haus und sozusagen eigene Regeln entwickeln. Das ist aber schwierig, wenn gerade parallel wirklich das Kernstück des Tarifvertrags gerade neu verhandelt wird. Und zweite Nebenbedingung, aber ich will nicht jammern, ist natürlich, wir sind öffentlich gefördert. Ja, wir müssen immer schauen, wenn wir übertarifliche Leistungen machen, wenn es bei uns eine Leistung gibt, wie beispielsweise Fahrradleasing, und das gibt es bei der Stadt nicht hier in Regensburg, dann ist uns das nicht möglich. Aber da gibt es schon Möglichkeiten. Also was bei uns auch ganz guten Anklang gefunden hat, ist der probenfreie Montag hier im Haus. Der gilt für alle Abteilungen hinweg. Da hat man zumindest mal einen Tag, den man ganz klar auch planen kann. Und in seine dann jetzt die Arzttermine und was man alles machen muss, da gezielt auch.
Bis auf den Friseur, der montags auch zu. Ja.
Ach, da gibt es schon viele. Da gibt es schon viele, die inzwischen offen sind. Ja. Und das Museum auch. Ja.
Genau. Naja, aber genau, das sind ja so Ideen, wo man sagt, okay, wir haben es begriffen. Ne? Genau.
Nein, wir müssen, was wir machen müssen, ist hier, wir sind in Regensburg, sind wir eine Universitätsstadt. Wir wissen auch, dass von diesen Studierenden 70-80% in der Region auch bleiben. Ja, und wir müssen da unsere Theater als Arbeitsplatz auch frühzeitig schon öffnen, sprich Ausbildungsangebote machen, Praktika ermöglichen. Ein Drittel unseres Publikums ist unter 30. Mhm. Ja, und das heißt also gezielt frühzeitig öffnen. Und oft machen wir das ja, dieses hinter die Kulissen schauen fürs Publikum. Aber natürlich ist es als Arbeitsplatz auch sehr, sehr interessant, da Nähe und Einblick zu schaffen.
Nehmen Sie uns mal mit hinter die Kulissen. Was sind denn so die Feedbacks, die Sie kriegen, wenn Sie Personal suchen? Ich glaube, besonders schwierig ist es ja tatsächlich in diesen technischen Berufen, ne? Weil da ja wirklich die Chance ist, okay, dann gehe ich halt zu Audi nach Ingolstadt und stehe da irgendwie, weiß genau, in welchen Arbeitszeiten ich bin, habe mal noch einen wahnsinnigen Urlaub und kriege noch irgendwie hier das und diese Sonderzahlung. Was hören Sie so in der Praxis des Arbeitssuchenden, also des Arbeitskräftesuchenden, für Argumente, warum man eher vielleicht beim Theater noch mal dreimal nachdenkt?
Also es ist natürlich sehr personenabhängig. Ja, also der Betriebswirt sagt, was ist die Zielfunktion der Menschen? Was wollen die erreichen? Worum geht's? Immer dieser klassische Satz, Glück schlägt Geld. Mhm. Ja, also geht's um Erfüllung oder geht's darum, ein volles Bankkonto zu erwirtschaften? Wenn es jetzt wirklich um Personen geht, die sagen, nee, sie möchten Karriere machen und finanziell in 3 Jahren ein Haus finanzieren oder so, dann ist klar, vielleicht ist da Theater nicht die richtige Berufswahl. Mhm. Wenn es aber darum geht, wirklich mit Menschen zusammenzuarbeiten. Das ist ja irgendwie 70% unseres Etats besteht aus dem Budget Menschen. Für Menschen. Ja, die miteinander zusammenarbeiten und die auch selbst, wenn sie nicht zum Verbeugen gehen, wie es der Bühnenmaler ja selten macht bei einer Produktion, sich daran erfreuen kann, wirklich gemeinsam mit 300 bis 400 Menschen eine solche Produktion zum Leben zu erwecken, dann glaube ich, haben wir da schon eine gute Chance. Dann ist es auch wie soll ich sagen, ein sicherer Arbeitsplatz am Theater, weil die Kulturförderung, also zumindest wie es hier in Bayern ist, wirklich ein sehr, sehr stabiler Anker ist. Absolut. Also das ist ja, wir sind ja auch stolz, dass wir da tatsächlich auch wachsen dürfen jetzt. Und das bringt uns natürlich da auch weiter.
Das wird oft beklagt, auch da mit Broster haben wir drüber geredet, dass die Zielfunktion des Menschen, das ist wie Fußball-EM-mäßig Spielermaterial, ne? Das ist so ein bisschen die Zielfunktion des Menschen, vielleicht auch oft gar nicht mehr diesem Ideal des Kreativen entspricht, sondern dass man sagt, dass viele jüngere Leute auch sagen, ey, ich will einfach 8 Stunden arbeiten und dann will ich nicht mehr angerufen werden, dann will ich den Job Job sein lassen, dann will ich mich um die Familie kümmern. Hat sich da vielleicht auch was verschoben? Ich meine, ich bin Jahrgang 71, für mich ist jeder Theaterstaub, den ich einatme, eine Kur, ja, aber hat sich das vielleicht auch verändert?
Ja, also selbstverständlich. Ich war ja vorher in der Bayerischen Staatsoper auch und habe da mitbekommen, bei welchen Stellen die meisten Bewerbungen waren. Und früher war es ja irgendwie das Tollste von Tollen, im künstlerischen Betriebsbüro arbeiten zu dürfen, so an der Schaltzentrale im Herzen eines Theaters. Und gerade da merken wir, und nicht nur bei uns im Theater Regensburg, sondern auch an vielen anderen Theatern, dass das die Position ist, wo man so eine Patina braucht und eine Begeisterung, dass man da merkt, okay, da findet man wirklich weniger Leute. Aber selbst in diesem Bereich müssen wir uns halt überlegen, was können wir machen, um es leichter zu machen. Ein Thema ist das mobile Arbeiten. Muss dann wirklich alles vor Ort noch erbracht werden oder kann ich das auch von unterwegs? Da hat uns die Corona-Krise bei allem Nachteil auch eine gewisse Pfad gewährleistet. Also mobiles Arbeiten vor 2020 am Theater war eher selten und jetzt inzwischen hat sich es auch etabliert.
Obwohl das natürlich auch gerade ein Haus ist. Ich meine, wenn man es macht, weil man da sein will, will man natürlich auch da sein. Ne? Das ist klar. Aber
genau. Das ist klar, aber vielleicht nicht jeden Samstagvormittag zu schauen, ob alle Künstlerinnen und Künstler da sind.
Die Schäfchen zählen, genau. Also, Sie sind da eigentlich relativ optimistisch, wenn ich das richtig verstehe, und sagen, wir haben ein Angebot, das es so woanders in den normalen Jobs eigentlich nicht gibt. Und Sie setzen schon auf diese noch Begeisterungsfähigkeit von Theater, wenn ich das richtig verstehe, oder?
Genau. Also, ohne Optimismus geht es eh nicht. Ja, also wir können uns jetzt pessimistisch eingraben und sagen, wir finden keine Leute. Nee, ich bin nach wie vor überzeugt. Wir sind ein toller Arbeitgeber und wir müssen uns da halt auch besser verkaufen und wir müssen ein bisschen härter arbeiten, tatsächlich an den Ausbildungsstätten. Ja, sonst der Theaterberuf ist dann eher was sich auch mal rumspricht. Und ich glaube, wenn wir noch gezielter in die Schulen und in die Ausbildungsstellen reingehen, dann hilft das ja. Machen wir auch noch nicht perfekt, weil wir einfach bisher noch zu wenig sind, die sich ums Recruiting kümmern. Aber auch da versuchen wir mit einer Stelle gezielt besser zu werden.
Gibt es da so Best-Practice-Beispiele? Weil das kann ich mir schon vorstellen, dass man als Theater gewohnt war, ach, die Leute kommen schon irgendwie und alle wollen zum Theater und dass man jetzt anfangen muss zu akquirieren, wirklich zu akquirieren und zu gucken, wo sind die eigentlich? Wie zeige ich denen, wie toll das hier ist? Dass man gar nicht mehr so eine Selbstverständlichkeit hat, dass das Theater als Arbeitgeberin in der Stadt so wahrgenommen wird?
Also es ist ein strukturelles Problem, wie ich mein Theater im Bereich Personal organisiere. Ich habe jetzt keine Studie gemacht, aber meine Hypothese ist, dass die Personalabteilung, die es üblicherweise am Theater, die es da gibt, ist eine Personalverwaltung. Ja, und es ist nicht eine Personalentwicklung. Wer das, was ich in Vorträgen schon erlebt habe, zum Beispiel sehr gut macht, ist bei den Staatstheatern in Stuttgart. Die haben wirklich so eine Personalentwicklungsabteilung, weil es geht ja auch nicht nur darum, die Leute jetzt zu gewinnen, sondern auch unsere zukünftigen Beschäftigten zu halten und dass die merken, sie können sich weiterentwickeln. Und es gibt ja eh keinen mehr in der, wo sind wir, Generation Z oder Generation A, glaube ich. Ja. Jetzt inzwischen geht wieder von vorne los.
Wollen alle die arbeiten. Ja,
egal. Die dann 40 Jahre lang beim selben Arbeitgeber sind, das gibt's halt nicht mehr. Da müssen wir, glaube ich, also das im Sinne Personalentwicklung besser werden. Wir haben jetzt mal unsere Fortbildungsbudgets einfach mal verdreifacht.
Okay.
Da kann sich jeder bewerben. Es gibt auch Online-Schulungen. Oft, manchmal sind ja die Theatermenschen sogar eher zu kreativ und zu wenig kaufmännisch. Versuchen wir quasi auf allen Seiten unsere Beschäftigten weiterzuentwickeln.
Ja, das ist interessant. Das glaube ich, das beobachtet man tatsächlich an vielen Häusern, dass gerade so ihr Teil des Theaters früher immer nur, ja gut, da ist noch der Typ mit den Büroklammern und der muss ein bisschen rechnen, damit wir hier unsere Kunst machen können. Aber eigentlich wird dieses Administrative eigentlich immer wichtiger, weil dieser Theaterbetrieb und auch die Unternehmenskultur immer wichtiger werden, um überhaupt noch Leute zu kriegen. Könnte man das so zusammenfassen?
Ja, absolut.
Dass dieses Bewusstsein gestiegen ist?
darf halt keine Silos geben, ja, also Verwaltung versus Kunst oder so. Mhm. Das hilft nur, wenn beide Seiten die anderen Seiten verstehen.
Mhm. Jetzt haben Sie das große Fund, mit dem Sie auch noch wuchern können, dass Sie eben Staatstheater werden. Was wird sich dadurch eigentlich konkret verändern, außer dass Sie wahrscheinlich die Leute besser bezahlen müssen?
Also ist es ein höherer Etat, weil bisher hatte der Freistaat ungefähr 30% gefördert und die Stadt der Rest, und der Freistaat gleicht jetzt an zur Stadt, also macht auch 50% Förderung. Das heißt, in Zahlen ab 25, 26 wahrscheinlich 10 Millionen Euro mehr Etat. Und bevor man da jetzt groß jubelt, da ist über die Hälfte schon weg durch Tariferhöhungen, Mindestgagen, Kostensteigerung. Ja. Aber mit dem anderen Teil können wir insbesondere in die Strukturen investieren, und das heißt bei uns gezielt, also in Personalaufbau, gerade in den Strukturen, bei denen, wenn einer krank wird, besonders eng wird, da setzen wir rein. Wir hatten bisher nur 2 Inspizienzen bei 5 Inspizienzen bei 5 Spielstätten. Wir machen zusätzliche Assistenzen im Kostümassistenz, Ausstattungsassistenz, bauen eben eine Transportabteilung auf und versuchen so in den verschiedensten Bereichen gar nicht unbedingt mehr Vorstellungen zu machen, aber mit einer gewissen Entlastung der Beschäftigten auch noch zu einer noch gesteigerten Qualität zu kommen.
Also da auch natürlich dann eine gesteigerte, Qualität, wie Sie sagen, für die Mitarbeitenden. Wie funktioniert das eigentlich, wenn man da so sitzt mit dem Intendanten und Sie und sagen, pass mal auf, lass uns doch mal gucken, ob wir nicht Staatstheater werden können. Läuft man da offene Türen ein, oder ist da dann im Kulturministerium in Bayern beim Herrn Blume erstmal, ach komm, Jungs, ihr nicht auch noch? Also sind das große Kämpfe oder sind das offene Türen gewesen?
Also es ist ein langer Prozess, muss man dazu sagen. Also es sind natürlich sehr gute Leistungen, hohe künstlerische Qualität, die in Regensburg passiert sind, dann auch eine gute Auslastung, die auch gut geholfen hat, und dann in Kombination Tour Gutes und Rede darüber haben wir diese Zahlen natürlich regelmäßig gespiegelt. Auch insbesondere im Ministerium, wenn man dann vergleicht, welche Staatstheater sind es denn jetzt auch geworden, ist Würzburg ja auf dem Weg, Augsburg ist es geworden, und wenn man die Vorstellungszahlen ansieht und die Budgets, die dort zur Verfügung standen und die Förderung vom Freistaat, hinkte Regensburg bis vor kurzem noch ein wenig hinterher, und wenn man hier ein Einzugsgebiet alle 60 Minuten sozusagen zum Theater sind ungefähr gut 2 Millionen Menschen.
Wahnsinn.
Und der bayerische Ministerpräsident so gerne sagt, ein Leuchtturm Ostbayerns, den wir in diesem Part gerne erfüllt haben.
Der Leuchtturm Ostbayerns ist schön. Aber tatsächlich sieht man das ja, ne? Würzburg, Augsburg, was Sie schon gesagt haben, vorher schon Nürnberg, sowieso schon Staatstheater. Das sind ja auch tatsächlich Häuser, die dann überregional eine große Bedeutung spielen. Qua Staatstheater, qua Geld tatsächlich auch, das ist wahrscheinlich tatsächlich auch nötig. Ne? Man sagt immer Arte povera und du brauchst nur gute Ideen, aber tatsächlich ganz ohne geht's nicht, und je mehr, desto gut.
Es ist vor allem die Breite, die wir anbieten. Wir waren jetzt bisher das größte bayerische kommunale Mehrspartenhaus, jetzt sind wir das kleinste Staatstheater, 5 Sparten. So der Klassiker ist das, was ja am Weihnachten passiert. Woanders heißt es Weihnachtsmärchen, bei uns das Familienstück. Da werden einfach mal innerhalb von 5 Wochen über 20.000 Schülerinnen und Schüler ins Theater gekarrt. Ja, nicht alle freiwillig, ja, aber manche wissen
umso besser,
auch,
ne? Vielleicht danach wieder, wenn sie das zweite Mal kommen.
Die haben ihre erste Kultur, ihr erstes Kulturerlebnis dort, und dann vielleicht zündet es ja bei ein paar, und das, wie soll ich sagen, das kann ja nur ein öffentlich gefördertes Haus machen. Das in diesem Umfang und in dieser Breite. Und ich glaube, da wird nochmal klar, warum dieser Kulturauftrag so wichtig ist. Da, wie soll ich sagen, da jubelt der Kaufmann nicht über die Einnahmen. Aber es lohnt, das ist unser Zukunftsprojekt.
Gleichzeitig sieht man aber auch, dass Staatstheater auch manchmal nicht ganz einfach zu handeln sind. Also wir haben es in Wiesbaden, wir haben es glaube ich in Erfurt gesehen, dass da plötzlich unterschiedlich, wir haben es in Kassel gesehen, dass unterschiedliche Richtung von eben den beiden Trägerinnen dann passieren. Ja, dass der Bürgermeister irgendwie aus einer Partei kommt und aus einer anderen Partei kommt dann der Kultur, wie heißt es bei Ihnen, Senator in Bremen?
Kulturreferent.
Kulturreferent des Staates. Und da sind dann plötzlich, ist das Theater so in so einer Zwiespalt zwischen hier und da. In Bayern scheint das überhaupt nicht diese Probleme zu geben. Da ist das vorher schon gelöst, oder? Durch die Struktur des Theaters.
Genau, also wir werden ein Kommunalunternehmen bleiben, also eine Anstalt, und wir haben glaube ich, bis auf AfD alle Parteien bei uns im Verwaltungsrat. Und da muss ich ganz ehrlich sein, bin ich extrem dankbar, dass da keine Parteipolitik stattfindet. Ja, und jetzt die Oberbürgermeisterin ist eine SPDler, der Ministerpräsident ist ein CSUler. Da spüre ich ehrlich gesagt nichts. Und da bin ich dankbar, dass jetzt das Kulturfeld, zumindest in meiner aktuellen Wahrnehmung, kein großes tagespolitisches Parteipolitikfeld ist.
Weil das ist schon so eine Sollbruchstelle eigentlich, die man hat bei Staatstheatern, ne? Aber die scheint tatsächlich in Bayern relativ gut umgangen zu werden.
Gut, jetzt gibt's bei uns natürlich viele gute Nachrichten und wir sind auf einem guten Pfad. Nein, aber ich muss sagen,
man kann Regensburg jetzt ja mal neue Standards setzen in
Zukunft. Genau, schaut nach Regensburg. Nein, wir sind da glücklich. Wir haben natürlich Themen, die jetzt auch anstehen. Also wir haben unsere größte Spielstätte, muss saniert werden und da geht's am Ende dann auch wieder ums Geld im Kulturerbe, was nicht ganz günstig ist. Das könnte mal ein Thema werden, aber selbst da kriege ich eigentlich von allen Seiten mit, ja, wir wollen das, müssen nur schauen, wann es finanzierbar ist.
Also, Herr Schluderer, zum Abschluss. Warum sollen wir denn jetzt uns hinsetzen an unsere Schreibtische und unsere Bewerbungen schicken an Sie? Was geben Sie uns denn?
Also, wir geben Ihnen einen fantastischen Arbeitsplatz in der Regensburger Altstadt, Weltkulturerbe, aber der Rest ist nicht Museum, sondern tatsächlich tägliches Leben hier und hochaktuell. Wir bringen ja nicht nur Produktionen aufs Spielfeld, die wir schon zum 25. Mal sehen, die 25. Tosca, sondern gut die Hälfte bei uns in Uraufführung. Und Sie gestalten quasi die Zukunft des Theaters mit bei uns am Haus. Und zwar auf der Bühne, hinter der Bühne, wer sich gerne verbeugt, kann das auf der Bühne machen. Wer gerne still und genießt hinten, der kann das auch gerne machen. Und wir haben tatsächlich ein paar ziemlich tolle Stellen im Angebot. Orchesterdirektion gab es vorher nicht am Haus. Projektleitung, digitale Transformation, Kommunikationsdirektion. Da gestalten Sie quasi die Zukunft eines kommenden Staatstheaters mit. Und wir freuen uns sehr über Ihre Bewerbungen. War das Marketing genug?
Jetzt? Das war Marketing genug, ja. Aber ich glaube, das ist ja auch interessant. Ja, also wie Sie sagen, es bleiben nicht immer alle an einem Haus. Manchmal kommen die dann einfach auch nach Regensburg oder so. Nein, aber ganz im Ernst, man kann sich das angucken auf der Seite des Theaters in Regensburg. Genau. Da wird das immer geupdatet, was es für neue Jobangebote gibt. Sie haben schon gesagt, es wird jetzt nochmal Neues beschlossen. Guckt einfach rauf und wenn es euch Spaß macht, dann bewerbt euch. Und Sie haben jetzt tatsächlich schon Spielzeitferien vor Augen oder sagen Sie, gerade durch diese Umgestaltung fürs nächste, übernächste Spielzeit, da müssen wir richtig noch ackern? Oder dürfen Sie auch Urlaub machen jetzt?
17 Tage sind es noch.
17 Sie Tage zählen schon von der letzten
Vorstellung.
Also bewerbt euch in Regensburg, da gibt es einen Kalender, wo dann nämlich steht 17 Tage noch.
Genau, nein, der kaufmännische Vorstand, da ist leider schon noch so 2-3 Wochen dann da, aber das Ende ist zumindest auf der Bühne in Sicht und haben wir uns aber auch alle redlich verdient, weil die Saison wirklich fantastisch war und alle maximalen Einsatz gegeben haben und jetzt haben wir uns die Ferien gut verdient.
Absolut. Herr Schluderer, dann haben Sie noch ein bisschen was zu tun heute. Vielen herzlichen Dank, dass Sie sich kurz für uns Zeit genommen haben und ich wünsche Ihnen eine schöne Restrukturierung und viele Bewerberinnen und Bewerber und vor allen Dingen einen schönen Tag.
Klasse, vielen herzlichen Dank. Ihnen auch einen schönen Tag.
So, und wenn ihr jetzt noch nicht am Computer seid und eure Bewerbung schickt, ja, dann kann ich euch auch nicht helfen. Wenn ihr jemanden kennt, der einen Job sucht, warum empfehlt ihr unseren Podcast nicht einfach? Denn wie immer heißt es, man kann ihn nicht nur auf dem Weg zur Arbeit hören, sondern natürlich auch auf dem Weg nach Hause. Das war's mit unserem kleinen guten Morgengespräch hier bei Backstage Classical. Wie immer, alle aktuellen Artikel rund um die Welt der klassischen Musik gibt es auf www.backstageclassical.com. Ihr könnt unseren Podcast abonnieren auf allen gängigen Podcast-Playern von Spotify über Apple Podcast bis zu Podijay. Dann verpasst ihr keine Sendung. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Haltet die Ohren steif. Auf bald.